So, Michael, jetzt sitzen wir hier, ja?
Warenlagerweg.
Genau. Stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin Michael, 48 Jahre, davon 30 Jahre Sucht.
Bisschen lauter.
30 Jahre Sucht, inklusive 18 Jahre Methadonsubstituierung.
Okay. Super. Ja. Kannst du uns ein bisschen was zu deinem familiären Hintergrund erzählen?
Ich bin in Berlin aufgewachsen, damals noch West-Berlin. Drei Schwestern, Vater, Mutter. Ja, bis zum 7. Lebensjahr wohl behütet. So. Und dann ging es eigentlich schon los mit Sucht, Haschen, Kiffen.
Mit 7?
Ja. Alkohol, Bande. Also dann kam ich auch ins Heim, so mit 7. Und
wie lange warst du da?
Im Heim?
Ja.
Bis ich inklusive so 17. Also es waren viele Etappen, viel auch auf dem Schulschiff war dabei, also mehrere Jahre und also es war für schwer Erziehbare, so für die bösen Kinder sozusagen.
Und da hast du vielleicht einiges Gutes erlebt, aber bestimmt auch weniger Gutes in der Heimzeit.
Also ich denke für mich, das war für mich ein stetiger Kampf. Ich war ja nicht der Größte, nicht der Breiteste und man musste sich immer behaupten, man fühlte sich verraten vor, von den Eltern, nicht geliebt oder nirgendwo ankommen. Halt immer ein stetiger Wandelweg irgendwie ohne Ankommen.
Okay. Und wie kamst du schlussendlich an die Drogen?
Na, wie schon gesagt, also mit 7 Jahren, wo ich ins Heim kam, habe ich mich halt auch einer Bande angeschlossen. Das wurde so mein Familienersatz. Und da ging es halt mit Haschen los, mit Betrinken. Und das hat sich halt immer sehr gesteigert. Das war halt eine schwere Bandenkriminalität auch. Und man musste auch immer vorne mit anstehen. Also aus meinem damaligen Denken, man musste immer der Beste, der Größte, das Meiste, das Schwerste machen. So. Ja, und da, also auf dem Schiff, kamen dann auch härtere Drogen dazu. Und schlussendlich halt in der Haft, ne, bin ich direkt mit Heroin auch in Kontakt gekommen. Also es ist eine Spirale
ja.
gewesen.
Das hört sie schon so an, ja. Sag mal, wie kamst du dann nach Elbingerode?
Ja, also ich hatte eine schwerkriminelle Karriere, inklusive 14 Jahre Haft. Und also den Martin von Teen Challenge, den kannte ich schon länger. Und eigentlich fand ich das immer gut, wie die Christen, sage ich mal, damals so gelebt haben. Ich kam halt nicht aus der Bande raus und aus meinen ganzen Verflechtungen und so. Und er war halt aber irgendwie da immer. Und ja, nachdem ich dann mich gelöst habe von der Bande, daran fast gestorben wäre, also durch eine schwere Schießerei, Stecherei, lag ich im Krankenhaus, hätte fast meinen Arm verloren und da kam der Martin immer und meinte halt, ja, also, wir machen jetzt was und ich sage, ja was, ich werde hier am Schäfersee, das war so unser Einflussgebiet, ich denke, ich werde hier sterben. So. Da sagt er, nee, es gibt da eine Möglichkeit und er hat mich eingepackt und hergefahren. So.
Super, dass er das gemacht hat, ja. Und wann hat denn das angefangen, dass du dir Gedanken gemacht hast über die Botschaft von Jesus Christus?
Also das, ich sag mal so, wenn man in der Haftzelle saß oder im Krankenhaus auch, dass man halt gewisse Sachen überlebt hat. Und also nach dem Tod von meinem Vater hatte ich mir halt auch richtig Mühe gegeben, mich wegzuknallen. Und es hat nie geklappt. Und da dachte ich irgendwie immer, das muss doch da noch irgendwas geben. Und Martin, beziehungsweise auch die Leute von Teen Challenge, haben halt immer gesagt, nein, es gibt viel mehr. Aber ich war halt in Zwängen und das war ja nicht so plötzlich, aber ich wollte das gerne auch so wie Martin sein. So. Und dieses, ja, in Gott vertrauen, einfach auch leben zu können, hat auch viel bei mir mit Schuld zu tun.
Gut. Ja. Und gab es dann im Moment wahrscheinlich, als du hier warst oder später, wo du den Weg mit Gott festgemacht hast, wo du dir gedacht hast, okay, ich möchte mein Leben Gott anvertrauen?
Ja, es gab so ein paar einschneidende Erlebnisse, so auch hier. Zum Beispiel, dass ich durch diese ganze Schmerz und Verzweiflungszeit durchkam. Da habe ich halt angefangen, auch in der Bibel zu lesen und auch zu beten, weil es war ein langer Weg, auch auf der Psy. Und ich habe halt immer noch gehadert. Also ich wusste immer nicht so, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo sich auch so viel gefügt hat, was man einfach auch nicht Zufälle nennen kann. Dann kam ich gleich in die Reha und es ging ja dann auch weiter und dass ich überhaupt am Leben bin. Und dann wollte ich das klar machen, meine Schuld abgeben und mit Jesus leben.
Und was hast du dann nach der Reha gemacht?
Tja, also eigentlich wollte ich ja nur die Psy und ein bisschen vom Methadon wegkommen. Und wie man halt so als Süchtiger denkt, naja, okay, dann die Reha noch. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es einfach auf diese ganzen Jahrzehnte, es ist, man denkt, es ist eine Ewigkeit, 6 Monate, aber es ist einfach ein Wimpernschlag. Und dann habe ich mich halt um eine Nachsorge beziehungsweise um ein anschließendes betreutes Wohnen gekümmert im Helmut-Kreuz-Haus, ja.
Und denkst du, das war gut und wichtig für dich?
Also wo ich ankam, dachte ich es natürlich nicht und dachte ich, oh Gott, was ist denn hier? Und, aber im Nachhinein ja. Und es war das Beste, was mir passieren konnte.
Und jetzt bist du, glaube ich, zu wissen, im ambulant betreuten Wohnen.
Ich bin immer noch angegliedert, also im System oder wie auch immer. Und bin im ABW in eigener Häuslichkeit und ja, gehe mit viel Hilfe, auch von der Gemeinde, von auch Bewohnern vom AKH.
Ja, wir freuen uns sehr über dich. Du engagierst dich ja auch sehr, ja. Und brauchst du das auch, um das weiterzubringen, was du selber erlebt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, wie ich damals immer gedacht habe, auch die ganzen Banden und Haftzeiten und ja Gott, und die erzählen alle immer viel und bums, bist du bekehrt und alles ist schön. So ist es natürlich nicht, aber du hast eine Feste, ich habe eine Feste im Leben. Und egal was ist, da kann ich immer hingehen, immer beten oder mich ausheulen oder auf mich freuen. Und das ist eine Feste im Leben auf jeden Fall geworden.
Ja, mein, du weißt ja, dass heute viele Suchtkranke da sind. Was würdest du ihnen denn gerne mal sagen?
Habt einfach Vertrauen, auch wenn ihr manche Sachen nicht nachvollziehen könnt aus jetzigen Sicht. Hier oben ist wirklich, also ich habe ja auch viel im Leben durch an Entgiftung, auch Therapie und so, aber am Ende ist hier oben doch der Ticken anders, der es möglich macht. Und auch wenn man viel hinterfragt, wie wir halt so sind und zweifelt, habt Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht. Mhm. Das geht auf jeden Fall.
Okay, vielen Dank, Michael.
Gerne.
Nein, glauben Sie mir, Frau Grabowski, unsere Versicherung ist absolut vertrauenswürdig.
Ja, wissen Sie, das mit den Finanzen, Versicherung und so, das hat doch immer alles mein Mann gemacht und der ist doch aber schon über 20 Jahre tot.
Frau Grabowski, Sie können mir zu 100% vertrauen. Und mit dem Rundum-Sorglos-Paket, da kann Ihnen nichts passieren. Absolut nichts.
Was? Was ist denn dieses Rundum-Sorg-Paket?
Das kostet nichts, ja. Es ist umsonst. Es ist quasi fast umsonst. Aber natürlich müssen Sie das Rundum-Sorglos-Paket Plus nehmen, ja.
Plus? Was für ein Plus?
Na, es ist das komplette Paket mit allem drum und dran, inklusive Extremsportversicherung.
Extremsport? Ich mache doch keinen Extremsport. Ah,
Frau Grabowski, was habe ich da in Ihrem Flur gesehen? Da steht doch ein Rollator. Ist das Ihre?
Ja.
Also, wenn Sie mit diesem Rollator, was als Sportgerät definiert ist, die Eiger Nordwand besteigen, gut, das wird schwierig. Sagen wir, wenn Sie mit dem Rollator den Brocken hochlaufen.
Eiger Nordwand? Brocken? Ich bin 96 Jahre, ich schaffe es nicht mal bis zum Edeka.
Mann, die alten Leute sind ja sowas von stur. Frau Grabowski, kapieren Sie endlich. Mal eben so die Straße runtergehen, das ging vielleicht vor 50 Jahren, aber heute doch nicht mehr.
Ich weiß doch nicht, ich kenne mich doch da nicht aus. Das hat doch immer alles mein verschobener Mann gemacht. Was soll ich denn bloß machen?
Frau Grabowski, Sie müssen mir nur vertrauen, dann wird alles in Ihrem Leben gut. Vertrauen Sie mir.
Na, wenn Sie meinen. Hochwasserversicherung? Aber ich wohne doch im dritten Stock.
Frau Grabowski, haben Sie noch nie was von der Klimakatastrophe und Greta Thunberg gehört? Heute können Sie aus dem Haus gehen, nächste Woche sind die Polkappen geschmolzen. Da steht Ihnen das Wasser bis zum Hals.
Und das zahlt Ihre Versicherung?
Ja, na klar. Sie müssen bloß die Katastrophe nachweisen. Die Fluten müssen sich zurückgezogen haben, dann zahlen wir natürlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Bitte unterschreiben Sie jetzt. Hier. Super. Ganz toll. Gut, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, aber. Ja.
Frau Grabowski, Sie erlauben doch. Übrigens, die Tür stand offen.
Kennen wir uns? Wer sind Sie?
Kruse von der SASF, von der spirituellen Anti-Staubfront. Ich bringe Ihnen Erleuchtung, Tiefenentspannung, Seelenfrieden und, was das Wichtigste ist, eine staubfreie Umgebung.
Ein Staubtuch habe ich noch von meiner Oma mit einem Bild von Kaiser Wilhelm drauf.
Frau Grabowski, das war früher. Aber neueste wissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt, dass der so harmlos aussehende Hausstaub eine gefährliche, hochreaktive, nukleare Angriffswaffe der Palmucken ist.
Ach du Schreck.
Ja genau, die Palmucken. Die haben sich mit den Ottomanen, den Reptiloiden, den Schlümpfen vereinigt, nachdem sie den Burenkrieg verloren haben. Und da man weiß, dass die Reptiloiden am Ende der Kreidezeit eine Dinosaurierprinzessin entführt haben, wollen sich die Palmucken jetzt an der Erde rächen und uns und die Menschen vernichten.
Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen.
Da geht's los. Das ist der Palmuckenstaub. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist dieses Anti-Palmucken-Staubtuch. Für gerade mal 239,99 €. 239,99 €. Ein Schnäppchen. Und nur für kurze Zeit.
Ich weiß nicht. Palmucken, Nuklear, Sonderangebot. Das hat doch immer alles mein Mann gemacht, das mit den Finanzen. Kann ich Ihnen vertrauen?
Aber selbstverständlich. Und im Übrigen sind die Palmucken ja schon fast besiegt. Und hier müssten Sie dann unterschreiben. Danke. Einen schönen Tag noch.
oh nein, Hochwasser, Palmucken, Extremsport, Nuklear. Ich kann nicht mehr. Wem kann ich noch vertrauen?
Also ehrlich gesagt, hätte ich jetzt gerade Lust, ein bisschen über die Palmucken zu predigen. Das wäre ein interessantes Thema. Aber ich halte mich natürlich an die Vorgabe. Und da war ja die Frage, wem kann man vertrauen, wem kann man glauben? Und da gibt es ja einige Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Entschuldigung, das ist ein bisschen doof, oder? Ich habe mir dann gedacht, haben diese Menschen noch nie was von Radiowellen gehört? Die sieht man nicht, aber jedes Mal, wenn man am Radioknopf dreht, weiß man, dass sie da sind. Also sehr simpel. Oder dachte ich, wenn ich in einen Bus steige, lasse ich mir da jedes Mal den Führerschein vom Busfahrer zeigen? Oder setze ich mich da nicht einfach rein und gehe davon aus, dass das schon läuft? Dass das seine Richtigkeit hat? Und immerhin vertraue ich dem ja schon mein Leben an. Oder, ohne irgendwelche aktuellen Bezüge zu nehmen, glauben wir nicht, dass es Viren und Bakterien gibt? Es ist eine ganze Menge von Dingen, die uns umgeben, die wir völlig unreflektiert, ohne lang drüber nachzusinnieren, hinnehmen als gegeben und die keinesfalls sichtbar sind. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser Spruch, wenn mal was Besonderes ist, dass jemand dasteht und sagt, ich traue meinen Augen nicht. Und hier hatten wir die Frage, wem kann man trauen, wem kann man folgen? Dann wird so ein großer Schwerpunkt auf das Sehen, auf die Augen gelegt. Und wenn es richtig zur Sache geht, trauen wir denen auch nicht. Und da geht unser Text rein. Ich lese ihn nochmal in einer bisschen anderen Übersetzung, als es Schwester Renate getan hat. Hebräer 11. Vers 1 und 2, ich sage mal gleich von vornherein, wer wirklich berührt werden will, der möge Hebräer 11 und 12 mal lesen. Das hat ganz, ganz viel mit uns, unserer Herzenshaltung und unseren Zweifeln zu tun. Aber jetzt hier nur Hebräer 11, Vers 1 und 2. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also einmal dieser Schwerpunkt, ich glaube nur, was ich sehe. Und jetzt steht in der Bibel drin, es geht um die Dinge, die man nicht sieht. Und als einzige Referenz steht dann, denn in diesem haben die Alten das Zeugnis erlangt. Das heißt, die einzige Sicherheitsquelle, die wir haben, ist, dass wir sagen, unsere Vorfahren haben es erlebt und die sind vertrauenswürdig. Da merken wir schon einen leichten Bruch, ja, weil diese Familienketten, wo man die Alten wertschätzt und die alten Geschichten wichtig findet, das hat sich bei uns ein bisschen verändert. Jedenfalls hat sich unsere Gesellschaft ziemlich gründlich auf die Qualität des Sehens, also auf die Sicherheit der Augen festgelegt. Dabei haben wir noch ganz andere Wahrnehmungsqualitäten. Ja, wir haben das Sehen, wir haben das Hören, Riechen, Tasten, Schmecken. Aber wir sind fixiert auf das Sehen. Das Sehen ist die oberste Qualität, was ich nicht mit eigenen Augen gesehen habe, glaube ich nicht. Das ist ein Standardsatz. Jetzt machen wir einen leichten Qualitätenvergleich. Der ist ganz unvollständig, das sind nur beispielhaft. Ich habe mir überlegt, hören und sehen. Wenn ich mit dem Auto fahre und Radio höre, kann ich weiterfahren. Wenn ich dabei ein Video anschauen würde, wäre es schwierig. Kann man sich auslegen, was das jetzt für die Qualität oder für die Wertigkeit des Sehens und des Hörens ausmacht. Aber ich stelle doch fest, es gibt manche Dinge, da kann ich meine Sinne noch gebrauchen, hören, und beim anderen, da wäre der Sinn, das Sehen so absorbiert, dass keine andere Aufmerksamkeit mehr möglich ist. Und das kennen wir. Wenn ein Kind auf der anderen Straßenseite was sieht, ein Hund oder sowas, dann rast das los und da müssen die Eltern schon ziemlich laut schreien, um das nochmal zu unterbrechen. Das heißt, eine der Hauptqualitäten unserer Sinne, das Sehen, hat die Eigenschaft, uns darauf zu fixieren. Unsere ganze Vorstellungskraft, unsere ganze Kreativität wird gebunden. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt, dass er mal ein Buch gelesen hat, das er richtig gut fand, und dann kam hinterher der Film raus. Und meistens war es dann, oh ja, na, nicht so gut. Das hängt damit zusammen, wenn wir ein Buch lesen, dann wird unsere eigene Kreativität wachgemacht. Es kommen unsere eigenen Bilder und Vorstellungen. In dem Moment, wo der Film kommt, ist es halt diese Person. Wenn wir eine Beziehung angucken, da merken wir am Anfang in der Kennenlernphase ist das Aussehen unglaublich wichtig, ist logisch. Über die Jahre hinweg, ich sage jetzt auch mal vorsichtig, wenn das Äußere etwas weniger wird oder mehr in der falschen Stelle, ja, dann kommt der Satz, es geht um die inneren Werte, viel, viel mehr zur Geltung. Und wir sind ja heute im Gottesdienst und wir sind ja heute in einem Gottesdienst, wo Lebensgeschichten erzählt wird. Wir reden doch nicht über Dinge, wie ist es nett oder wo ist was los, sondern wir reden über Dinge, was trägt. Wenn alles wackelt, wo habe ich noch ein Fundament? Das heißt, intuitiv, alle Leute, die hier sind, sind schon in gewisser Weise unterwegs auf der Suche nach anderen Werten, nach mehr Werten, als lediglich so in der Öffentlichkeit, den Medien gezeigt wird. Ich habe mir überlegt, welcher Sinn wohl am stärksten ist. Und ich weiß nur, in meiner Ausbildung, da gab es manches Mal Dinge am Krankenbett zu tun, da gab es was zu riechen, dass ich schier erbrechen musste, dass mir die Augen getränt haben. Ich glaube, ich kann mich an kein Bild der Welt erinnern, wo das passiert ist. Also der Eindruck dieses scharfen Geruchs war viel, viel stärker. Aber vom Riechen redet überhaupt keiner. Wenn wir ein kleines Kind, ein Säugling haben, der wird doch, wenn er unruhig ist, durch Berührung, durch Füttern, der hier wird hier gerade gefüttert, ja, ist richtig so, und durch Singen, Summen wird so ein Kind beruhigt. Das sind doch alles keine Qualitäten mit Sehen. Das ist was ganz anderes. Da ist was Taktiles drin. Da wird was befriedigt anders. Da kommt was zur Ruhe. Oder die Drogenpatienten oder auch überhaupt Suchtpatienten, die das kennen, wenn der Stoff ausgeht und wenn du im Entzug bist Und wenn du zitterst und du weißt nicht genau, frierst du oder schwitzt du? Und alles wackelt. Da erreicht dich kein Bild mehr. Da hilft dir nur noch deine Substanz. Und in dem Moment, wo die Hass wird, geht alles weg. Ja, das ist zwar jetzt kein gutes Beispiel für richtig falsch, aber es ist ein gutes Beispiel für Wirksamkeit. Trotzdem ist unsere Gesellschaft immer darauf fixiert, ich lasse mich nur auf das ein, was ich sehen kann. Und schon bei der Überprüfung merken wir, das ist völliger Käse. Das stimmt gar nicht, wir machen das nicht. Aber wir denken es weiter. Als mein Sohn 6 Jahre alt war, sind wir mal, also meine Frau, Philipp und ich, sind wir mal nach Wernigerode rein zum Silvester. Wollten einfach ein bisschen Feuerwerk und sowas sehen, haben wir auch gesehen. Da haben sie nämlich in den Straßen so geknallt und geballert, dass durch die engen Gassen überall die Querschläge und sonst was war. Es war nicht wirklich gefährlich. Man hätte ausweichen können, aber es war auch nicht angenehm. Und für den Philipp war das erste Mal, der hatte Angst. Und wie wird er dann ruhig? Was muss man machen mit so einem 6-Jährigen, der Angst hat? So einfach ist es. Da braucht man auf nichts zeigen, da braucht man nichts erklären, den nimmt man an die Hand und dann ist erstmal gut. Völliger Trugschluss, klar, weil Papa kann ja auch nichts machen. Aber an der Hand vom Vater zu sein, macht ruhig. Das ist eine Sinnesqualität. Da fragt man sich manchmal, wird die eigentlich noch genutzt? Ja, bei kleinen Kindern. Und hier ist der Übergang zur geistlichen Dimension. Das war jetzt, was ich bisher gemacht habe, war nur ein bisschen rumstreifen in den Sinnesqualitäten. Aber an der Hand des Vaters zu sein und Trost und Angst, Trost zu kriegen, Angst geht weg. Das ist eine Sinneserfahrung, wer die hatte, will sie nicht mehr missen. So habe ich dich, Michael, verstanden. Da ist was, was wir nicht machen können. Das können wir nicht aus irgendeinem Film oder auf irgendeiner Leinwand herzaubern. Diese Qualität, die unser Herz ruhig werden lässt, die uns Frieden gibt, einfach deshalb, weil wir befreit davon sind, alles selber machen zu müssen. Weil wir merken, da ist was Größeres, da ist was Stärkeres. Diese Qualität ist keine Qualität des Sehens. Deshalb unser Text. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, in einer Welt, die permanent die Augen bedient. Das Sehen hätte im Vergleich zum Handhalten sicherlich auch eine Wirkung, aber den Blick zu halten ist sehr viel schwerer, als die Hand zu halten. Das müsst ihr überprüfen. Es ist viel, viel leichter, was festzuhalten, als konkret etwas im Blick zu behalten. Die Ablenkbarkeit ist ganz, ganz anders. Wer die Bibel ab und zu liest, manche machen das ja, der kann in Matthäus 14 die Geschichte nachlesen, wo Petrus im Überschwang des Vertrauens aus dem Boot steigt, ein paar Schritte auf dem Wasser geht, den Blick verliert und sinkt. Das ist genau das. Wir fangen groß an, strahlend. Und dann geht uns die Luft weg. Und dann kommt Jesus, greift ihn, zieht ihn an der Hand wieder. Das heißt, die Berührung, die taktile Komponente ist wahrscheinlich viel, viel stärker als die des Sehens, die visuelle. Aber das sind meine Betrachtungen und völlig unabhängig davon gibt es einen Aspekt, der ist viel, viel wichtiger, nämlich, dass Gott an dieser Stelle selber eine Vorgabe gemacht hat. Gott hat sich dazu geäußert. Im Römer 10 steht, So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Da ist kein einziges Foto dabei. Es geht um das Wort. Und wer die Bibel kennt, weiß es. Es werde Licht. So fängt Gott an. Das gesprochene Wort wird zur Wirklichkeit. Ihr sollt euch kein Bildnis machen. Hört auf, eure Fantasie wegzulenken und bleibt offen für die Begegnung mit Gott. Gottes Botschaft findet sich im geschriebenen Wort in der Bibel. Gott hat uns keinen Videoclip geschickt. Selbst die verfilmten christlichen Filme, was weiß ich, die Passion Christi oder irgend so irgendwas, legen uns irgendwo in unseren Möglichkeiten fest, einfach weil wir über das Bild auf die Möglichkeit eines anderen gedrückt sind. Und stärker als im ersten Johanneskapitel kann man es gar nicht ausdrücken, das Wort wurde Fleisch. Jesus selber sagt, selig, die das Wort Gottes hören und bewahren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Matthäus 4, die Versuchungsgeschichte. Der Teufel legt Jesus Dinge vor, die sind höchst attraktiv, appetitlich geradezu. Da ist alles dabei, Versorgung, Macht, Wertschätzung. Und Jesus wehrt es ab mit dem ganz schlichten Satz, mein Vater hat was anderes gesagt, geh weg. Wäre gut, Andrea, oder, wenn das damals Eva und Adam auch hingekriegt hätten. Wir hatten da ein längeres Gespräch die Woche. Und jetzt gehe ich über zu einem Begriff, der ist nicht ganz einfach. Das ist der Begriff des Gehorsams. Und das Verb hören steckt da drin, hören, horchen. Und dieser Begriff ist sehr in Misskredit gefallen. Das ist berechtigt, er wurde vielfach missbraucht, es wurde Macht mit ausgeübt, man denke an den Kadavergehorsam, an die Militärs. Aber ursprünglich meint der Begriff Gehorsam, die durch Worte hergestellte Einheit zwischen Vater und Sohn. Also genau das, was Jesus dem Teufel gesagt hat, geh weg, mein Vater hat was anderes gesagt. Er hat das Wort gehalten und daraus kommt Kraft. Wahrscheinlich machen wir das manches Mal, aber wir machen es wahrscheinlich auch nicht genug. Gott jedenfalls geht es um das Wort und um die Tat, um diese Verbindung. Ich habe das Glück, dass mein Sohn Medizin studiert. Das ist ja eine unausgesprochene Wertschätzung meiner Person. Ist klar, oder? Wäre er Drogendealer geworden, hätte er gut verdient. Aber das wäre eine Ohrfeige für mich gewesen. Und dann gibt es ganz viel dazwischen. Und da dachte ich, ja, man kann seinem Vater ähnlich sehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und kann trotzdem völlig andere Interessen haben, andere Werte und Vorstellungen vom Leben. Kein Problem. Wenn ich aber das sage und das tue, was mein Vater sagt, dann bin ich mit ihm in einer Einheit. Geht gar nicht anders. Wort und Tat werden es zeigen, nicht das Bild. Das ist die einfache, aber doch sehr wichtige Botschaft. Wer die Geschichte, Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen hält, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil die so menschlich ist. Ich erzähle sie kurz nach. Jesus kommt mit seinen Leuten an den Brunnen, die Leute gehen in die Stadt, was einkaufen, und Jesus sagt zu einer Frau, die nicht Jüdin ist, sie möge ihm Wasser geben. Das war ein mehrfaches No-Go. Erstens mal, dass er eine Frau anspricht, zweitens mal, dass es eine Samariterin ist. Und dann kommen die so ein bisschen ins Gespräch. Und die Frau merkt schon, der da vor ihr steht, das ist ein anderer. Das ist irgendwie keine 0815-Begegnung. Und Jesus sagt zu ihr, gib mir Wasser. Und er sagt zu ihr auch, würdest du wissen, wer vor dir steht, würdest du mich um Wasser bitten? Er gibt sich also in diesem Dialog sowieso zu erkennen, wer er ist. Und dann sagt die Frau im Vers 11 etwas, finde ich fantastisch, die sagt, du kannst mir gar kein Wasser geben, du hast ja keine Schöpfkelle. Das ist starker Tobak. Der Sohn Gottes steht vor dir. Du bist bereits berührt. Aber weil du keine Schöpfkelle siehst, sprichst du ihm die Kompetenz ab. Aber das erinnert mich arg an mich. Wir sind so blöd, das ist, aber es ist ein liebevolles Blöd, wie diese Frau. Wir denken, das und das und das müsste geschehen, und weil Gott es anders macht, sprechen wir ihm die Kompetenz ab. Und vergessen dabei völlig, wer wir sind und wer er ist. Noch eine weitere sehr schöne Stelle in der Bibel, der Psalm 119. Dein Wort, das kann man, ja, Wort, nichts anderes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Hier geht es also nicht um irgendeinen Halogenscheinwerfer, der weite Strecken nach vorne ausleuchtet, sondern es geht um eine kleine Lampe, irgend so eine Funzel, ein kleines Licht, das mir für den nächsten Schritt Klarheit und Sicherheit gibt. Mehr nicht. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, ist unser Text. Und dafür haben die Alten Zeugnis erlangt. Es gibt viele biblische Zeugen, der Hebräerbrief zum Beispiel ist voll davon, ist das Hauptthema dort. Menschen, die von Gott eine Botschaft, einen Impuls gekriegt haben und diesen geduldig aufbewahrt haben, im Herzen bewegt haben, bis es eintrat. Und das nennen die Bibel Glaube. Und dieses ganze visuelle Gedöns, das wir uns über WhatsApp hier die ganze Zeit hin und her schicken, das sind alles kleine, nette Süßigkeiten, aber hat keine Substanz. Kann es gar nicht haben. Und wenn wir jetzt genau gucken, dann merken wir, anfangen tut das Ganze mit einer Qualität, in der man nicht sieht. Dann kommt ein Zwischenteil, da geht es um Gehorsam. Da geht es darum, dass das gesprochene Wort, die Botschaft, eine Einheit bildet mit Gott. Und dann geht es weiter darum, dass genau dieses Wort im Psalm 119 mir den nächsten Schritt möglich macht. Nicht mehr und nicht weniger. Gott gab uns Augen, um zu sehen. Das ist ganz klar in unserer Welt ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Sinn zur Bewältigung unseres Alltagslebens. Aber Gott gab uns auch Ohren, um zu hören. Und das ist der entscheidende Sinn im Bereich Glauben und Gottesbeziehung. Und Vertrauen heißt, und das ist etwas, was wir in unserer täglichen Praxis auch erleben, Vertrauen heißt etwas tun auf das Wort eines anderen hin, der mehr Überblick hat und der es gut mit mir meint.